Hollitzer trifft. Der Podcast mit PR-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Anne Sora Berasche. Sie ist Regisseurin, stammt aus Erfurt und nach ein paar Stationen, unter anderem auch im Ausland, geht sie nun in Berlin ihrer Leidenschaft als Regisseurin nach. Das ist auch sehr erfolgreich und hier in Berlin treffe ich sie auch. Sie führt unter anderem Regie bei mehreren Tatorts, die auch in naher Zukunft ausgestrahlt werden. Ich unterhalte mich mit ihr natürlich über ihre Leidenschaft, das Regieführen, warum sie überhaupt diesen Job für sich entdeckt hat, über ihre alte Heimat und warum eine Jacke kürzlich bei Dreharbeiten zu Schreikrämpfen geführt hat bei einer Schauspielerin. Viel Spaß! So, Ton läuft und heute habe ich einen Gast aus Thüringen. Ich bin ja auch aus Thüringen, aber diese beiden Thüringer treffen sich heute in Berlin. Mhm. Ja, müssen Thüringer nach Berlin kommen, um hier zusammen zu sprechen, einen Podcast aufzunehmen. Ja, herzlich willkommen, liebe Anne, in dem Podcast. Ich bin, wenn du dich fragst, wie ich überhaupt auf dich gekommen bin, und zwar habe ich die Eröffnung der Berlinale geschaut.
Ah.
Und dann hieß es, eine Thüringerin, Erfurterin, ist in der Jury der Berlinale. Und da dachte ich, ah, das habe ich noch nicht gewusst, dass wir da so hochkarätige Drehbuchautoren oder Regisseurinnen haben, die auch in der Jury sind. Und so habe ich die Anfrage gestartet.
Ah, ja. Cool. Hat auch mich überrascht, dass ich die Anfrage bekommen habe, in der internationalen Jury der Berlinale zu sein. Mhm. Ich dachte immer, dass ich irgendwann mal so eine Anfrage bekommen werde, aber so in 20 Jahren, dachte ich, wenn ich noch 5 Filme gemacht habe. Und das hat mich schon überrascht. Ich war ja die einzig Deutsche. Es gibt immer einen Deutschen in der Jury. Und ja, das war eine ganz tolle Zeit. Ich hatte schon andere Juries gemacht, aber es ist nochmal was anderes, auf die Berlinale in den Wettbewerb die Jury zu sein, also den Goldenen Bären auszusuchen, weil das irgendwie so meine Heimat ist, dieses Festival. Alle meine Filme liefen da. Und die ersten Erfolge habe ich da gefeiert. Den ersten Preis, den ich je bekommen habe in meinem Leben für einen Film, habe ich auf der Berlinale bekommen.
Das war auch die einzige deutsche Beteiligung damals, kann das sein?
Das war 24 Wochen, aber ich hatte vorher schon zwei Mütter, meinen ersten langen Film, meinen ersten Kinofilm, der noch während des Studiums entstanden ist, denn der lief auch schon auf der Berlinale in der untersten Sektion, in der Perspektive deutsches Kino und hat dort die Perspektive, also die Sektion gewonnen, den besten Film gemacht, dieser Sektion. Und ich habe damit, mit diesem Preis und mit dieser Anerkennung, dass der Film überhaupt dort läuft, das geschafft, dass das ein Kinofilm wird. Also es hat einen Verleiher gefunden und ich war erst im dritten Jahr meines Studiums. Ich habe Regie studiert an der Filmakademie Baden-Württemberg und habe schon einen Kinofilm gehabt während des Studiums. Also das war völlig verrückt und das gibt es eigentlich nie. Das war ein ganz guter Start und das habe ich alles der Berlinale zu verdanken und jetzt so als Krönung da in der Jury zu sitzen und über den Goldenen Bären zu entscheiden.
Mhm. Das war schon eine. Du warst in Chicago schon mal in der Jury.
Genau, beim Chicago Film Festival, das war auch toll. Aber es ist nochmal was anderes, als auf der Berlinale zu sein. Aber auch in Chicago war es auch der Wettbewerb, das ist ja immer so die höchste Sektion von Filmfestivals, die dann den Hauptpreis vergeben. Und auch das war schon eine coole Sache.
Mhm. Ich habe ja vorhin gesagt, Erfurterin. Du bist Jahrgang 82. Mhm. Ich sage das jetzt, sagt man eigentlich nicht bei einer Frau. Weil ich bin Jahrgang 80 und auch in Erfurt groß geworden.
Ja, so. Wir kennen uns nicht.
Wir kennen uns nicht, nee. Nein. Erfurt ist ja, gut, ist jetzt keine Großstadt, aber 200.000, da kennt man jetzt auch nicht unbedingt jeden.
Nee, ja. Es kommt vor, dass man sich nicht kennt.
Ja. Aber so von der Kindheit hat man da sicherlich viele Parallelen in Thüringen und du hast ja dann irgendwann Thüringen auch hinter dir gelassen.
Eigentlich schon früh, mit 16 bin ich schon weggezogen aus Erfurt nach Arnstadt. Nicht so weit, aber erstmal habe ich in Arnstadt mein Abitur gemacht, Fachabitur. Und war da schon nicht mehr in Erfurt und vielleicht.
Ja. Und dann nach London, ne?
Genau. Na, dann bin ich erstmal noch nach Frankfurt und habe in Frankfurt am Main Sozialpädagogik studiert. aus einer Not heraus, weil ich eigentlich gar nicht wusste, was ich machen soll mit meinem Leben.
Und also war das mit dem Regie oder Film Richtung Film, das hat sich erst später ergeben
alles? Das hätte ich nie gedacht, dass das ein Beruf ist. Ich wusste ja gar nicht, was machen die da beim Film und so. Also nee. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. So wirklich so überhaupt nicht. Aber es war ganz klar, dass ich irgendwie so ein Talent habe. Ich hatte in der Schule, konnte ich immer gut Geschichten schreiben. Das waren so die zwei Sachen, die ich gut konnte. Geschichten schreiben und Kunst. Ich war künstlerisch begabt, das wusste ich. Mhm. So Mathe so gar nicht. Aber Kunst und Geschichten, das hat irgendwie immer funktioniert. Aber auch da wusste ich trotzdem, was kann man damit machen? Also ich habe Sozialpädagogik studiert, weil das machen irgendwie alle in meiner Familie.
Also deshalb kein Kunststudium, sondern...
Nein, was soll man denn damit? Da kann man doch kein Geld verdienen mit Kunst. Ne? So, also ich komme aus einer Familie, meine Großeltern, bei denen bin ich zum großen Teil aufgewachsen, sind Bauern. Mhm. Ne, die haben, und meine Mutter ist Zahntechnikerin und mein Vater hat ein Restaurant in Erfurt. Mhm. Eine Kneipe. So.
Welches denn?
Sag ich nicht. Doch, kann ich sagen. Der würde gerne, dass der möchte, dass ich es sage. Am Domplatz, dieses runde Dings da.
Ach, echt?
Ja.
Ja. Das ist ein absoluter Touristen.
Ja, das kennt ja jeder.
Absoluter Touristenmagnet. Ja. Auch.
Ne? Die Bratwurst kannst du da essen direkt. Ja. Ja.
Ach, das ist ja lustig.
Ja. So, und genau, also da habe ich Sozialpädagogik studiert und dann habe ich aber auch schnell gemerkt, dass ich das jetzt nicht mein ganzes Leben lang machen will. So meine erste Idee war eigentlich wegzugehen aus Deutschland und den Beruf woanders zu machen, in einem anderen Land, weil ich irgendwie... Ich konnte irgendwie ganz schlecht nur Englisch sprechen und ich wollte Englisch.
Warum wolltest du ein anderes Land? Einfach so was anderes kennenlernen oder hattest du die Nase voll?
Ich hatte ich habe eigentlich, seit ich Kind war, habe ich das Gefühl gehabt, ich muss weg. Ich muss die Welt sehen. Ich muss irgendwie was Besonderes machen oder ich war einfach neugierig auf die Welt. Und da, wo ich herkam, war das immer. Also meine Eltern sind nicht viel gereist, obwohl mein Vater ja Algerier ist, ist kein Deutscher. Und trotzdem sind wir nie gereist mit ihm. Er spricht Französisch und Arabisch natürlich fließend, weil das ist seine Muttersprache. Das habe ich nicht gelernt, das haben sie mir nicht beigebracht. Also ich bin sehr deutsch aufgewachsen, ein Kind der DDR, absolut. Und ich wollte einfach sehen, ich habe gesehen, was andere Leute machen. Ich habe einen Fernseher eingeschaltet und wollte das auch. War eigentlich immer auch ein bisschen so... Man könnte es fast sagen, also man kann es negativ sagen, im Neid getrieben. Also ich wollte das machen, was die anderen Schönes machen. Und bin dem hinterher gerannt sozusagen als junge Person.
Mhm. Und dann, wann hast du das erste Mal so richtig festgestellt, dass das wäre was für dich?
Na, ich war dann irgendwann, habe ich in London gearbeitet als Sozialpädagogin und habe gemerkt, ja gut, das kann ich jetzt auch nicht mein Leben lang machen. Englisch kann ich jetzt. In London leben hat mich auch irgendwie genervt. Das ist extrem teuer alles und du musst irgendwie immer zwei Jobs machen, um irgendwie ein gutes Leben zu haben. Ich wusste, das geht einfacher und bin zurück nach Berlin. Da war ich vorher schon immer so als mit 16, 17 bin ich schon immer irgendwie, war ich immer in Berlin unterwegs mit Freunden und bin dahin und habe erstmal so Praktikas gemacht. Das war die Zeit, wo man ganz viele Praktikas gemacht hat, alle unbezahlt und hatte erstmal das ganze Geld wieder ausgegeben, was ich verdient hatte in London, hatte gut angespart, war zwischendurch auch noch kurz in Madrid, habe eine Weile in Madrid gelebt, ein halbes Jahr und bin dann nach Berlin und war dann am Theater, habe assistiert am Theater und habe schnell gemerkt, dass eine Assistenz nicht mein, das kann ich irgendwie nicht. Das war ich dann.
Du willst selbst bestimmen.
Ich will das selber bestimmen. Und ich habe auch immer schnell gemerkt, ich dachte auch immer so, ich habe den angeguckt, den Regisseur, und habe mir den so angeguckt und dachte so, ja, also der macht das falsch, das macht er richtig, das würde ich auch gern können. Und das macht er eigentlich auch falsch, weil hier versteht ihn sein Schauspieler überhaupt nicht, reden völlig aneinander vorbei. Mhm. Das musst du eigentlich, ich habe den eigentlich die ganze Zeit beobachtet und geguckt, wie könnte ich das, was der macht, besser machen. Also ich wollte nie die Assistentin sein. Ich wollte eigentlich immer das machen, was der macht. Und das habe ich dann relativ schnell gemerkt. Und habe dann beim Film, bin das erste Mal mit Film in Berührung gekommen, indem ich bei einem Studentenabschlussfilm eine Kinderbetreuung gemacht habe. Also wenn Schauspieler unter 16 sind, brauchen die eine Betreuung. Und diese Person darf keinen anderen Job an diesem Set machen, an diesem Filmset, sondern einfach nur dieses Kind betreuen. Und ich hatte ein kleines Mädel, die... super erfahren war im Schauspiel. Die war 16 und die hat mir alles gezeigt. Und ich hatte gar keinen, ich musste nichts tun, ich musste einfach nur bei ihr sein. Und wir zwei haben uns angefreundet und die hat mir einfach jedes Department gezeigt, wie die einzelnen Leute arbeiten. Wir sind zu allen hin und ich habe mir das alles angeguckt und konnte mit der, habe mit der drei Filme gemacht und die hat mir immer diese Filmsets so gezeigt und ich habe verstanden, wie das alles funktioniert. Und also zumindest im Ansatz. Mhm. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, dann machst du selber einen Film. Wenn du immer denkst, die Regisseure können, du kannst es besser als die Regisseure, dann musst du es auch machen. Mhm. Und dann habe ich einfach einen kleinen Film gemacht über meinen Nachbarn in Neukölln, der, ich dachte immer, da ist ein Hochstapler. Und es stellt sich, hat sich aber herausgestellt, dass der kein Hochstapler ist, sondern das alles wirklich selbst erlebt hat, diese Geschichten, die er erzählt hat. Und ich fand es interessant, wie...
Also du hast dann richtig nachrecherchiert, ob das gestimmt hat, was der erzählt.
Ja, der Film erörtert das. Also der Film handelt davon, dass man selber, also ich habe den Zuschauer in die gleiche Situation gebracht, in der ich auch war, nämlich dass ich Vorurteile diesen Menschen gegenüber hatte. Und diese Vorurteile entlarve ich in diesem Film. Mhm. Also dass du immer mehr merkst, ja, der Typ ist total auf Hartz IV und hat, glaube ich, ein kleines Drogenproblem. Aber das, was der erzählt hat, alles gestimmt. Mhm. Und der Film entlarvt das irgendwann, dass man selber eben ja, bestimmten Menschen gegenüber starke Vorurteile hat. Und dieser Film, dieser kleine Film, dann war der Film fertig. Also ich wusste gar nicht, wie man das macht richtig. Ich habe einfach über eine Anzeige einen Cutter gesucht, jemand, der das schneidet und einen Kameramann. Ich hatte keinerlei Kontakt zu Filmleuten. Mhm. Doch, ich hatte einen Freund und der hat sowieso immer gesagt, ich glaube, du wärst eine gute Regisseurin. Das schon. Aber ich musste das alles irgendwie selber. Und man konnte damals auch nicht das alles selber so schneiden. Es war alles viel komplexer als jetzt. Jetzt kann jeder schnell einen Film machen. Ne? Du kannst ja ganz schnell auf dem Handy, einen Film schneiden. Ja. Das kann jeder. Und genau, also habe ich das so, dann war der Film fertig. Dann dachte ich, was macht man jetzt mit diesem fertigen Film? Das ist ein Kurzfilm. Was macht man damit? Und dann habe ich gesehen, man kann den auf Kurzfilmfestivals schicken. Und es gibt Filmhochschulen, bei denen man sich bewerben kann. Und zwar noch zwei Einreichfristen frei für dieses Jahr. Mhm. Und das war Potsdam und Ludwigsburg. Also es gibt in Deutschland, man sagt so, also Potsdam, Ludwigsburg und München sind die größten Filmhochschulen und das sind auch die wo die Filmregisseure herkommen, von deren Filme wir gucken, im Fernsehen, im Kino. Da kommen die her und dann gibt es immer mal Ausnahmen von irgendwelchen anderen Privatschulen, aber das sind ganz große Ausnahmen. Mhm. Das sind so die Hochschulen, das wusste ich von diesem Freund, den ich hatte. Mhm. Genau, und die haben mich beide eingeladen und dann habe ich gemerkt, der Film ist gut. Also so habe ich das eigentlich gemerkt. Und dann hat plötzlich ein Fernsehsender, die Festivals haben den Film genommen und ein Fernsehsender hat den gekauft. Ich hatte das Geld wieder drin, was ich selber da reingesteckt hatte. Da habe ich gemerkt, ist ja scheinbar gut, weil ich wusste gar nicht, ist der gut oder nicht, weil ich hatte ja keine, es musste ja jemand spiegeln, um mir das zu sagen. Ja, und dann habe ich mich beworben und wurde genommen in Ludwigsburg und in Potsdam hat man mir gesagt, also Sie haben sicherlich künstlerische Talente, das wollen wir Ihnen nicht absprechen, aber Regisseurin werden Sie nie.
So direkt?
So direkt. Andreas Kleiner, sehr bekannter Regisseur, kann man auch offen drüber reden. Mache ich auch gelegentlich öfters in Interviews. Dass ich das nochmal sage. Andreas Kleiner, um es zu betonen.
Das war ja nochmal eine schöne zusätzliche Motivation, wenn man sowas hört dann. Ne?
So, ja.
Jetzt erst recht.
Ja, das hätte auch demotivieren können, das stimmt. Also man ist ja da in einer sehr unsicheren Situation, ich war da in einer unsicheren Situation und alle anderen, die sich da bewerben, auch. Das habe ich gemerkt. Das ist eine ganz, ist eine Situation, die irgendwie, weil du weißt ja noch gar nicht, wo du in diese Welt, in die du da rein willst, was das genau ist und wie kriegt man einen Zugang zu dieser Welt. Und der Zugang ging ganz schnell, weil ich in Ludwigsburg genommen wurde und im ersten Monat einen Film machen musste und den gemacht habe und verstanden habe, okay, das ist das, was ich mit meinem Leben machen will. Mhm. Das ist der Beruf, den ich, ich will es schaffen, Regisseurin zu werden. Das wurde mir richtig klar in diesem ersten Monat des Studiums, als ich diesen ersten kleinen Film gemacht habe. Und den musste ich mit Schauspielern machen. Und das war das erste Mal, dass ich mit Schauspielern gedreht habe. Dieser Film, den ich vorher gemacht habe, war ein Dokumentarfilm. Es war ein kurzer Dokumentarfilm über eine reale Person. Über meinen Nachbarn. Und das war mit Schauspielern und da habe ich gemerkt, okay, das ist das, was ich eigentlich machen will. Blöd, ich studiere Dokumentarfilmregie und ich durfte nicht wechseln. Und nun hatte ich halt 6 Jahre, das Studium geht mindestens 4, aber das schafft keiner. Ich habe 6 Jahre studiert, wie fast alle. Und in diesen 6 Jahren habe ich versucht zu wechseln und das ging nicht. Ich habe alles probiert, ich habe neu mich beworben, ich war bereit, neu anzufangen zu studieren. Nach dem 3. Jahr dachte ich, ist mir egal, ich muss nochmal. Es ging alles nicht, die haben sich totgelacht, die meinen so, nee, du studierst sogar dafür, wenn du bleibst da. Und wechseln konnte ich in dem Moment, als ich geheimerweise, wir sollten im 3. Jahr einen kurzen Dokumentarfilm machen, das war die Aufgabe. Und ich habe das geheim gehalten und habe einen langen Spielfilm gemacht. Und der Film war fertig und man hat sich überlegt, ob ich nicht die Hochschule verlassen muss, weil ich gegen die Regeln verstoßen habe, schon wieder. Ich habe eigentlich bei jedem Film ein bisschen gegen die Regeln verstoßen, aber das war die Krönung. Und dann habe ich den Film aber geschnitten, der Direktor kam und meinte, naja, er ist eigentlich ganz gut. Es wird ganz gut, glaube ich. So. Und dann habe ich mich beworben eben auf der Berlinale, das war 2 Mütter. Und die haben mich genommen und dann war eigentlich alles klar. Und dann habe ich ein Jahr Pause gemacht und bin ein Jahr lang mit dem Film gereist. Es war ein Kinofilm, es war ein richtiger Film, der im Kino lief. Und ich konnte damit durch die Welt reisen, weil mich Festivals eingeladen haben. Und das habe ich gemacht. Und nach dem Jahr bin ich zurück und habe gesagt, okay, eigentlich habe ich ja alles, was ich brauche, um Regisseurin zu werden. Ich habe einen Film gemacht, der im Kino lief. Und der hat noch Preise gewonnen. Es ist eigentlich alles da, ich brauche dieses Diplom ja gar nicht. Wieso studiere ich eigentlich noch?
Wäre meine Frage gewesen.
Diplom ist Quatsch. Und dann bin ich zurück und habe gesagt, okay, unter einer Bedingung kann ich jetzt hier noch sein. Ich hatte so ein Gespräch vorbereitet und habe gesagt, wenn ich zur szenischen Regie wechsle, dann bleibe ich hier. Weil dann habe ich den Unterricht und kann endlich lernen, Tools zu finden, wie ich mit Schauspielern umgehen kann.
Das ist also, wenn du so beschreibst, Du hast festgestellt, das ist genau das, was du machen willst, das Regie führen. Was ist denn die Magie dahinter? Also wenn du das so beschreibst mit dem Regie führen, dann ist das ja auch Menschen führen und Menschen in die richtige Richtung zu dirigieren.
Ja, aber nur für den Film, ne? Also.
Ja, genau.
Ja, ja.
Aber was ist dann so die Magie des Regieführens? Ich glaube, du hast es am Anfang ganz gut beschrieben. Man hat ja gar keine Ahnung davon, was ist das überhaupt?
Ja, ja.
Und ich glaube, so geht es ja auch vielen, die einfach nur Filme schauen. Was macht einen guten Regisseur aus?
Also es sind 2 Fragen. Einmal, was ist die Magie und einmal, was macht einen guten Regisseur aus? Also einmal ist die Arbeit, die ich mache, natürlich sehr komplex. Also ich, ein Teil, und das ist wahrscheinlich das, was sich alle vorstellen immer, ist, dass ich mit Schauspielern rede und Schauspiel inszeniere, diesen Film inszeniere und dazu beitrage, dass das Schauspiel gut ist. Ne, das ist ein ganz, ganz kleiner Teil. Das ist ein Teil, der mir großen Spaß macht. Ich glaube, ich habe während des Studiums schnell gemerkt, als ich in dieser Dokumentarfilmklasse war, dass ich nicht so gerne lasse, sondern ich habe eine Idee, wie die Geschichte sein soll und das möchte ich umsetzen. Und dann fange ich an, Dinge zu tun, dass der Film so wird, wie ich den haben will. Und beim Dokumentarfilm ist das ein ganz großer Teil ist beobachten und das so lassen, wie es ist und darauf zu vertrauen, dass es so wird, dass etwas passiert, was spannend ist, was man für den Film benutzen kann. Und ich bin jetzt im Nachhinein total froh, dass ich im Dokumentarfilmklasse war, weil ich natürlich gelernt habe, dass ich ein Projekt, wenn ich das vorbereite, und eine Vorbereitung heißt eigentlich immer erstmal das Drehbuch zu schreiben und danach das alles vorzubereiten, dass alles da ist, beim Dreh, damit wir das schnell und gut umsetzen können. Weil wenn wir drehen, haben wir ganz wenig Zeit. Wir rennen gegen die Zeit. Weil jeder Drehtag kostet so, ich sage jetzt mal im Durchschnitt, 30.000 Euro. Ein Tag. Das heißt, man hat immer zu wenig Tage und man hat immer viel mehr, man will viel mehr machen. Das heißt, es ist eine gute Vorbereitung, ist super wichtig. Und manchmal braucht man eben auch Dinge, die man vielleicht sich nicht leisten kann. Oder das hat mir halt großen Spaß immer gemacht, wenn ich Filme gemacht habe, und das waren die ersten Filme, die haben viel zu wenig Geld gehabt, also gar kein Geld im Prinzip. Und ich kann dann, oder das habe ich schnell gut hingekriegt, ist immer Dinge möglich zu machen, die man eigentlich gar nicht kriegt. Also für 24 Wochen habe ich in Comedy-Shows gedreht. Also die Figur ist ein Comedian. Das heißt, sie ist auf einer Bühne mit vielen Zuschauern und ist scheiße witzig. Und wie kriegst du so viele Zuschauer? Also jeder Komparse kostet dich 100 Euro am Tag. Und ich habe dann einfach selber organisiert, dass wir in diesen echten Shows, dass wir da 10 bis 15 Minuten vorher vor dem echten Publikum mit der Schauspielerin auf die Bühne gehen und die performt. Und wir das zweimal filmen, einmal Richtung Publikum, einmal Richtung sie. Mhm. Und in dem Moment ist man ein bisschen wie im Dokumentarfilm. Ich musste natürlich mit der Schauspielerin sehr gut vorbereiten, dass das witzig ist, was sie da macht und dass die Zuschauer reagieren. Aber das waren die echten Reaktionen. Also das, was wir sehen, sind die echten Reaktionen. Und das, was sie macht, war auch nur zweimal möglich.
Also einmal gehört viel Kreativität dazu, Dinge umzusetzen und oder auch zu organisieren und so.
Ja, total. Mhm.
Und wie ist es, mit eigenem Drehbuch zu arbeiten und mit Fremden? Also du führst ja auch Regie bei großen Fernsehproduktionen, die wir auch alle Sonntagabend gucken. Wie ist das da? Weil du hast ja eben gesagt, du möchtest darauf hinarbeiten, dass der Film genauso wird, wie du ihn dir vorstellst.
Das möchte ich nicht, das mache ich bei jedem Projekt.
Also da gibt es dann kein Korsett, ob es ein eigenes oder fremdes Drehbuch ist?
Nee. Wenn ich ein fremdes Drehbuch bekomme, was ich nicht selber geschrieben habe, dann mache ich das zu meinem. Und ich sage dem Projekt auch nur zu, wenn ich weiß, da ist was, was ich gut finde. Und was ich...
Das ist natürlich eine Luxussituation, ne?
Ja. Aber in der bin ich schon von Anfang an. Ich bin in der Situation, dass ich mir meine Projekte aussuchen kann und dass ich viel, viel, viel mehr Anfragen habe, als ich machen kann. Also ich würde mal sagen, ich habe 4-5 Mal so viele Anfragen, wie ich eigentlich, viel mehr wahrscheinlich, weil es kommt eigentlich jede Woche irgendwas rein und einen Film zu machen dauert, also so einen Tatort zu machen, dauert ein halbes Jahr. So wie ich den mache und so gründlich, wie ich den mache und so intensiv, wie ich den mache, dauert das ein halbes Jahr. Ich weiß, das können viele viel schneller, die kriegen das gleiche Geld wie ich, aber ich kann es schlecht ungenau machen. Mhm. Ich wünsche mir fast manchmal, dass ich ein bisschen... manchmal mehr auch für Geld arbeite. Aber ich kann es eben nur so. was war die Frage vorher?
Ich weiß gar nicht. Nee, das trifft das ja schon. Also, dass du dir auch kein Korsett anlegen lässt, wenn es irgendwie ein fremdes Drehbuch ist. Ne?
Oder
sondern du das immer so umsetzt, wie du es selbst auch wirklich haben willst.
Ja. Also, im Idealfall ist das Drehbuch kein Korsett, sondern
ein Leitfaden.
Genau, und der ist gut. Also wenn der nicht gut ist, gibt es die Möglichkeit, dass ich das gut mache mit dem Autor zusammen. Es gibt die Möglichkeit, ich mache das Projekt nicht. Ne? Oder es gibt die Möglichkeit, dass da ein richtig gutes Buch liegt, was ich toll finde und wo ich nur noch ganz Kleinigkeiten verändern will oder werde. Oft sind es auch Dinge, die sich am Set automatisch dann, weißt du, das passiert dann auch. Also du kannst nicht alles im Buch vorhersehen. Mhm. Es ist ganz schwer, auf einer weißen Seite mit Schrift alles vorherzusehen, was in einem Moment passiert, was ein Schauspieler einbringt, was die Location, in der wir drehen, was die hergibt.
Wie reagierst du denn, wenn etwas nicht läuft, wie du es dir vorstellst? vielleicht auch, weil es die ein oder andere Diva gibt da im Schauspielaufgebot.
Ja.
Wie bist du dann als Regisseurin? Bist du dann eher laut oder bist du dann ruhig und vermittelt?
Mein Job ist, dass ich das möglich mache. Ne? Dass ich einen anderen Weg drumherum finde. Und mein Job ist andauernd, ich will was und das geht so nicht, wie ich das will. Das ist andauernd. Andauernd ecke ich irgendwo an. Ich will so da lang und da gibt's einen Stopp. So. Und dann muss ich mir überlegen, wie gehe ich drumherum um das Hindernis. Mhm. Und das ist natürlich beim Inszenieren, in der Verbindung, in der Beziehung mit den Schauspielern so. Es ist aber auch in ganz vielen anderen Bereichen. Ich kriege eine Location nicht. Ich will unbedingt in der Oper in Hamburg drehen. Das kriege ich nicht. Die sagen nein. Was machen wir denn? Was heißt das für uns? Und dann, manchmal ist der Kompromiss fast... Es darf sich nicht wie ein Kompromiss anfühlen, sondern du musst es dann irgendwie zur Tugend machen, zu dem, wenn du da nicht weiterkommst. Ne? Aber wenn du jetzt konkret fragst nach einer Schauspielersituation, ich hatte gerade eine Situation, erster Drehtag, erste Szene, also wir haben noch nichts gedreht und die Schauspielerin sagte mir vorher schon, sie möchte die Jacke nicht anziehen, die in ihrem Kostüm angelegt ist. Und diese Jacke hat sie den ganzen Film über an. Und sie sagt mir am Abend vorher, sie möchte die Jacke nicht anziehen. Mhm. Dann habe ich ihr gesagt, Das ist natürlich, verstehe ich, es gibt Dinge, in denen sich Schauspieler unwohl fühlen und wirklich die Rolle nicht richtig spielen können. Kann ich nachvollziehen, aber das ist jetzt zu spät. Das hätten wir besprechen müssen in der ersten Kostümprobe. Du hattest drei. Schwierig. Schwierig. Die Jacke muss leider angezogen werden. Am nächsten Tag kam die Kostümbildnerin schon ganz aufgeregt zu mir und meinte, sie will die Jacke nicht anziehen. Und ich so, okay, jetzt zwing sie mal nicht, zieh ihr eine andere Jacke an, eine Wärmejacke, haben die oft an, die Schauspieler, die Wärmejacken. Und wenn es losgeht, ziehst du ihr die Jacke an, die wir brauchen. Ne? Also kurz vor der Szene, wenn sie wirklich da steht, in der Situation steht und in die Rolle, alle sind bereit, genau, alle gucken, alle sind bereit und dann ziehst du ihr die Jacke an. Und dann wird sie sagen, sie zieht die Jacke nicht an und dann komme ich. So, genau so war es.
So ein bisschen psychologische Kriegsführung.
Dabei. Naja, also es ist absolut mein Recht, dass sie diese Jacke anziehen muss. Das ist gar keine Diskussion. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn sie sich schlecht fühlt. Wir müssen jetzt, ich möchte nicht, dass sie sich schlecht fühlt. Ich möchte ja, dass die sich gut fühlen. Weil wenn die sich schlecht fühlen, spielen die schlecht. Mhm. Ich will, dass sie sich gut fühlen, damit sie gut spielen. Ist doch klar. So. Aber wir hatten dieses Problem mit der Jacke. Und ja, das war dann eben genau auch so. Sie zog die Jacke eben nicht an. Ich kam und dann wurde geschrien. Sie schrie, aber richtig, nahm die Jacke, schmiss sie hin. Ich schrie, aber richtig. Und dann ist es ja so, dass wir immer in dieser Stresssituation sind, dass wir der Zeit hinterher rennen, habe ich vorhin schon erzählt. Und ich habe gesagt, okay, ich setze mich jetzt auf meinen Stuhl und ich werde nicht drehen, bis du die Jacke angezogen hast. Und wir werden alle hier auf dich warten, bis du die Jacke angezogen hast. Ab jetzt. Und ich setzte mich hin. Und der Streit ging noch eine Viertelstunde und nach einer Viertelstunde kam die Produktion. was man eigentlich nicht will, aber ich weigerte mich zu drehen und sie weigerte sich, die Jacke anzuziehen. Und ich dachte, wenn die Produktion kommt, werden sie zu mir sagen, dreh bitte ohne die Jacke. Sie hat einen dicken Pullover an, damit der Star okay ist. Ja, das dachte ich, haben die aber nicht gemacht. Sind zu ihr und haben ihr gesagt, in deinem Vertrag steht, du musst die Jacke anziehen. Und dann hat sie es angezogen. Weil ich hätte auch nicht gedreht, wenn die Produktion gesagt hätte...
Das ist jetzt ein frisches Projekt?
This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and diminished our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make a variety of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more. All made right here in the USA, from growing the cotton to adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com. And get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.
Das läuft noch, oder?
Sag ich dir nicht. Du darfst ja nicht wissen, wer das ist.
Aber das ist natürlich, sind ja ungünstige Voraussetzungen für die, also das zwischenmenschliche Verhältnis scheint da jetzt dann nachhaltig gestört
ich dachte,
zu sein.
Genau, ich dachte, es wird die Hölle. Einmal dachte ich, als die Produzenten kamen, dachte ich, ich werde auch zu den Produzenten sagen, ich werde nicht drehen, wenn sie die Jacke nicht anzieht. Das heißt, ich dachte, ich werde die Beziehung zu meinen Produzenten verstören. Den Preis hätte ich bezahlt, weil ich hätte nicht gedreht. Es geht gar nicht, finde ich. Es geht überhaupt nicht, dass sie diese Jacke nicht anzieht. Das ist absolut ein No-Go.
Das hört sich so total banal an.
Nee, die Jacke war total wichtig.
Diese Jacke.
Diese Jacke war super wichtig und die hatte ein Konzept. Und weißt du, du musst dir vorstellen, auch das, es gibt viele Schauspielerinnen, die das nicht wissen und ich... bin der Meinung, dass sie auch dazu zählt. Es gibt Farbkonzepte. Ich habe mir ein Farbkonzept überlegt mit meiner Kostümbildnerin und meinem Szenenbild. Es gibt bestimmte Farben, die wir ausschließen und bestimmte Farben, die im Bild sein müssen. Es gibt bestimmte Materialien, die im Bild sein müssen, weil so mache ich meine Filme und mein Team. So, das heißt, die Filme sehen nicht so schick aus, wie sie aussehen, einfach so, sondern weil wir das so machen, dass sie so aussehen. Und das ist also nicht nur, dass sie gute Laune kriegt, das möchte ich gerne, dass sie wieder gute Laune hat und dass wir uns gut verstehen, das möchte ich sehr gern. Aber da gibt es 1000 andere Dinge, ich möchte auch, dass meine Kostümbildnerin ihr Konzept durchbringt, was wir erarbeitet haben. Und ich möchte auch, und ich finde es respektlos gegenüber allen anderen, inklusive mir, sich so zu verhalten, weil es gibt, da hängen Dinge dran. Hm. Und deshalb war klar, ich werde diese Jacke nicht, ich werde es nicht akzeptieren. Und genau, und du, die Jacke sieht super aus jetzt. Super sieht die Jacke aus.
Das ist in ja, dem Film. Das ist ja fast ein eigenes.
Das ist so eine, die spiegelt sich so und das ist so.
Das ist ja fast ein eigenes Drehbuch.
Das ist ein eigenes Drehbuch, ja. Und soll ich dir was sagen, wie die ganze Geschichte ausging? Ich dachte natürlich, der Dreh wird die Hölle mit dieser Person. Der wird die Hölle. Weil die wird jeden Tag sagen, sie wird die Jacke nicht anziehen oder sie wird jeden Tag mich hassen. Mhm. Sie wird mir nicht folgen, sie wird ihr eigenes Ding machen. Mhm. So. Man muss dazu sagen, das führte ja zu so einem großen Konflikt, dass man schrie und heulte. Das heißt, die ganze Schauspielerin war völlig rot im Gesicht, total verheult. In dem Moment, als klar war, sie zieht die Jacke an. Das Erste, was ich meinte, ist Maske. Sofort, wir müssen drehen, weil wir haben jetzt 20 Minuten verloren. Für diese blöde Jacke. So, also
hätte auch ein Dokumentarfilm werden können.
Ja. Schminkte, also die Maskenbildnerin schminkte, während ich auf die Schauspielerin einredete, so, und jetzt konzentrieren wir uns wieder auf die Rolle, weil du musst jetzt einen Moment spielen, der überhaupt nicht wütend ist und der überhaupt nicht verheult ist. Du musst jetzt umdenken, und ich hatte ja noch nie mit ihr gedreht, es war ja der erste Moment, und ich dachte, das kriegt die nie hin, die war knallrot im Kopf, die hat sich so aufgeregt und die hat sich so reingesteigert in diese Jackensituation, dass ich dachte, wir werden jetzt diese Szene, das wird jetzt ewig dauern, ehe sie so weit ist innerlich, den Moment spielen zu können, weil der hat überhaupt nichts mit Wut zu tun und auch überhaupt nichts mit Trauer. Oder so. Ich sagte, und bitte, die switcht in die Rolle und es war grandios. Es ist eine hammergute Schauspielerin. Das habe ich ganz selten erlebt, dass jemand so gut switchen kann in eine Rolle. Also reinschlüpfen kann in eine Rolle. Und zwar auf Knopfdruck. Mhm. Das habe ich wirklich noch nie gehabt.
Also professionell läuft es gut.
Wir wurden Best Friends, du. Ah. Wir wurden Best Friends über den ganzen Dreh. Die liebt mich, die sagt in jedes Interview, wie gut ich bin, was ich für eine gute Regisseurin bin. Am Ende, es lief wirklich von 0 auf 100 und wieder auf.
So, müssen wir nach Ausschlussverfahren jetzt mal rausbekommen, wer diese
Schauspieler ist. Ihr könnt raten, alle.
Okay, nochmal einen anderen Punkt würde ich gerne noch mit dir auch besprechen. Ich hatte in einem Interview gelesen, dass du dir gerne auch hochpolitische, gesellschaftlich relevante Themen nimmst und die aus einer gewissen Perspektive erzählst. Du hattest ja vorhin schon angedeutet, man hat hier und da Vorurteile. Oder bei der Die Welt wird eine andere sein, aus der Perspektive einer Frau, die Radikalisierung ihres Freundes miterlebt. Und
nicht nur irgendeine Radikalisierung, sondern den 11. September. Er ist ein Terrorist des 11. September.
Ja, genau. Und dass das aus ihrer Perspektive eben viele Leerstellen hat am Anfang, dass viel dunkel bleibt dahinter. Mhm. Wir haben ja nun diesen Ukraine-Krieg, diesen unsäglichen. Mhm. Rattert es denn da bei dir im Kopf schon um dieses aktuelle Ereignis schon wieder aufzugreifen in diese Richtung?
Nee, so tick ich nicht. Mhm. Also ich mag ganz selten so aktuellste Themen zu nehmen. Aber was ich mag, ist ein Thema umzuformulieren in was anderes. Also dass sich Radikalisierung interessiert mich, das ist etwas, was mich interessiert und mich interessiert auch Gewalt.
Ich will dir nicht nahe treten, aber hat das mit der Heimat deines Vaters auch zu tun, Algerien, dass man da sich eher damit beschäftigt, als wenn man diese Verbindung nicht hat?
Kann sein. Du, das kann ich jetzt gar nicht. Also mein Vater ist natürlich nicht radikal.
Genau,
ganz und gar nicht. Nein. Und ganz,
das wollte ich damit
die
nicht
meisten,
sagen.
Ja, die meisten Araber nicht. Aber kann natürlich. Glaube ich eigentlich nicht, weil ich glaube, mich jede Form von Radikalisierung, RAF, finde ich super spannend. Mhm. Ist total abgegrast, wurde schon ganz viel verfilmt, deshalb ist es nichts für mich. Mhm. Aber finde ich eine ganz spannende Bewegung, wie man so stark kämpft für eine Sache, für die man überzeugt ist.
Da brauchen wir nur nach Thüringen, unsere Heimat, zu schauen.
Absolut.
Im NSU.
Ja, natürlich.
Und der sich in Jena entwickelt hat damals.
Mhm. Ja, es ist in allen Bereichen, ich meine jetzt mit Covid, diese Spaltung der Leute, die der Meinung sind, dass ja, irgendein Chip in einen eingepflanzt wird, wenn man geimpft wird. Und da gibt es viele, die ganz stark dafür, ja, kämpfen, dass man eben, dass es keine Impfung gibt oder dass man sich nicht impfen lässt und dass der Staat uns irgendwie kontrollieren will. Es gibt verschiedene, gerade jetzt in, also gerade wenn große Katastrophen passieren, passieren eben, ja, haben Menschen eben Angst, und Angst kann dazu führen, dass man ja, verrückte Vorstellungen bekommt und die ganz radikal durchsetzen will. Mhm.
Wirst du dich jetzt auf das Regieführen beschränken oder hast du schon wieder Lust, auch eigene Filme, also eigene Drehbücher zu schreiben?
Ich schreibe ja nie alleine. Mhm. Also würde mich auch nicht als gute Autorin bezeichnen. Mhm. Aber ich weiß halt, wenn was gut ist. Aber es gibt, also die meisten Autoren sind viel besser als ich, die können viel besser schreiben als ich. Und wir machen das immer zusammen. Also ich habe mit verschiedenen Autoren bisher gearbeitet und eigentlich immer mehr oder weniger gut zusammengearbeitet. Und immer nachdem, wenn ich einen Film gemacht habe, einen Kinofilm, mache ich sofort den nächsten. Es dauert nur unheimlich lange. Mhm. Und in dieser Zeit, in der ich das Drehbuch entwickle, in dieser Zeit mache ich andere Jobs als Regisseurin. Jetzt als letztes den Tatort Bremen. Und den Tatort Dresden, bei zwei. Ich habe jetzt zwei. Interessanterweise, der eine wird am 29.05. ausgestrahlt, der Tatort Bremen. Mhm. Liebeswut.
Schon fertig?
Schon, wir sind gerade am Sound-Sachen, mache ich gerade. Das Kalte Haus ist der Dresdner Tatort. Der kommt direkt danach am 6.06. Am 29.05. ein Sonntag, und der Sonntag danach am 6.06. kommt der nächste von mir. Ist das nicht absurd? Zwei Sonntage nacheinander werde ich Deutschland beschallen mit meinen mit meinen Filmen.
Crazy. Ja, aber ist ja auch toll.
Ja.
Vielleicht kommt ja dann auch wieder eine längere Pause. Also,
ja.
Weiß ich nicht.
Aber. Ja. Irgendwie. Ja. Komisch. Aber ist, glaube ich, zufällig so entstanden. Ich weiß gar nicht, ob das so geplant war vom Sender.
Wie oft bist du denn noch in der Heimat?
Ja, so ein-, zweimal im Jahr. Meine Mama besuchen und meinen Vater.
Also nicht mehr so häufig?
Nee.
Auch nicht so die engen Verbindungen noch zu ehemaligen Schulkameraden
oder
so? Weil es ist ja, man hat ja oft das Gefühl, halb Thüringen ist nach Berlin, Hamburg oder München ausgewandert.
Ja, stimmt.
In unserer Generation. Ich habe ja auch mal ein paar Jahre hier in Berlin gelebt, als ich wieder zurückgegangen bin.
Ja. Ja, ich kann mir nicht mehr vorstellen, zurückzugehen. Aber ich habe gute Freunde noch aus Erfurt. Ich bin halt mit 16 auch weggegangen. Und mit 16 war ich dann in Arnstadt und war in einer neuen Schulklasse, also, und habe vorher Realschulabschluss gemacht. Aber ich habe Freunde von damals. Nicht unbedingt die Schulklassenfreunde, aber Freunde von damals in Thüringen, und besuche die auch gerne. Und die besuchen mich auch gerne in Berlin.
Naja, nach Berlin. Berlin ist immer eine Reise wert.
Ja.
Kann man viele Dinge verbinden. So wie wir heute mit dem Podcast.
Ja.
Ich danke dir außerordentlich, dass du das möglich gemacht hast und wir uns hier treffen konnten.
Cool.
Und ja, sehr...
ging ganz schnell, ne?
Sehr, sehr, sehr beachtlich, was Thüringer doch immer auch so für versteckte Karrieren haben. Und genau die verbindet uns. Da ist ein super Beispiel dafür.
Ja, cool. Schön, dass du mich gefunden hast. Hat Spaß gemacht.
Danke, mir auch.